Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
Inflation, Kriege, Klimakrise, volatile Märkte. Wer heute Geld anlegen möchte, steht nicht nur vor einer Fülle an Möglichkeiten, sondern auch vor zahlreichen Fragezeichen. Was gilt in Zeiten globaler Krisen als kluge Veranlagung? Welche Strategien bieten noch Sicherheit? Der nachfolgende Podcast bietet Orientierung für all jene, die keine Börsenprofis sind, aber Verantwortung für ihr Geld übernehmen wollen.
Und dazu begrüße ich als Gesprächspartner bei mir im Presse-Podcast-Studio Heinz Bettner. Er ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Erste Asset Management. Herr Bettner, beginnen wir doch mit einem kurzen Überblick. Was macht eigentlich, wer ist die Erste Asset Management? Was ist Ihre Funktion darin und wie sieht Ihr Alltag aus im Moment?
Ja, also zunächst einmal einen schönen Nachmittag auch. Was ist unsere Aufgabe? Also in der Ersten Asset Management verwalten wir Kundengelder. Wir veranlagen Kundengelder. Das heißt, wenn Sie einen Fonds besitzen, in der erste Gruppe oder in der Sparkassengruppe gekauft, dann sind wir diejenigen, die sich dahinter darum kümmern, dass die Mittel, die Sie uns gegeben haben, sinnvoll veranlagt werden. Das passiert, wie gesagt, entweder in der Form von Investmentfonds oder es passiert in sogenannter diskretionärer Verwaltung. Das heißt, Sie geben uns ein Veranlagungsziel und wir versuchen, Aktien, Anleihen, Gelder entsprechend zu veranlagen und Ihr Veranlagungsziel, wenn es geht, zu erreichen.
Das bedeutet, Ihr Tagesgeschäft ist es, den Markt im Auge zu haben, das Marktgeschehen zu überblicken. Dann frage ich gleich weiter, wie sieht denn der Markt im Moment aus, sowohl in Europa als auch international? Welche Faktoren wirtschaftlich, politisch spielen denn da momentan besonders große Rollen?
Was uns am meisten beschäftigt momentan, ist eigentlich das, was alle am meisten beschäftigt. Das ist das, was man in den Medien liest. Das ist zurzeit eigentlich eher ein großes politisches Störfeuer, wenn Sie so wollen. Sehr stark ausgehend von den USA. Sie kennen die Diskussion um die Zölle. Es begleitet uns jetzt schon wirklich lange Zeit, zumindest ein halbes Jahr. Und das hat eigentlich auch im letzten halben Jahr die größten Auswirkungen auf die Veranlagungen gehabt und ist auch nach wie vor der Faktor, der die größte Rolle spielt, auch für unser tägliches Leben.
Wenden wir den Blick vom Globus nach Österreich. Wie würden Sie denn den durchschnittlichen Österreicher, die durchschnittliche Österreicherin als Anleger, als Anlegerin beschreiben?
Naja, also durchschnittlichen Menschen ist immer ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist ein sehr risikobewusstes Verhalten, das in Österreich vorherrscht. Das heißt, und das ist auch gut so und ist auch richtig so, dass man sich zuerst einmal über die Risiken, die mit einer Veranlagung verbunden sind, gut informiert. Dafür gibt es auch viele Möglichkeiten, die auch gut in Anspruch genommen werden. Und dann ist auch die Veranlagung in der Regel, vor allem in den letzten Jahren, sehr vorsichtig gewesen. Allerdings nimmt der Anteil der Aktienveranlagung, die mit etwas mehr Risiko behaftet sind, eher zu. Und das war, glaube ich, auch für die Portfolien der Österreicher zuträglich.
Gibt es denn in der derzeitigen Situation Erfahrungswerte aus der Historie, auf die man sich berufen kann? Oder ist im Moment einfach alles anders, als es jemals zuvor war?
Naja, es ist schon ziemlich anders, muss man sagen. Also es ist in Wirklichkeit eine durch wenige Personen stark getriebene politische Veränderung. Es geht diese Zolldiskussion, die da herrscht, beherrscht auch die Märkte. Sowas hat es in der Form noch nicht gegeben, weil wir ja in der Phase davor quasi eine lange Phase der Globalisierung erlebt haben. Das heißt, die Märkte sind immer offener geworden, der Handel immer freier. Es sind immer weniger Kosten im Handel entstanden, wenn ich jetzt von Störfaktoren von einzelnen kurzen absehe. Aber es war ein langer Trend, der sich da entwickelt hat. Und jetzt wurde das sehr radikal eigentlich gestoppt. Ja. Wie das genau ausgeht und wie weitreichend das ist, das werden wir sehen. Aber es ist jedenfalls eine Neuerung und sowas haben wir, also meines Wissens, in der Geschichte noch nicht gehabt. Das ist keine Krise im Sinne dessen, wie wir vorher schon Krisen gehabt haben, wie die globale Finanzkrise oder andere Mortgage-Krise und so weiter. Aber es ist doch etwas, was zu großer Verunsicherung geführt hat. Und die Verunsicherung ist ja eigentlich das, was die Märkte negativ beeinflusst, was zu der sogenannten Volatilität, also zu starken Kursschwankungen, zu Preisschwankungen der Wertpapiere führt. Und das ist letztlich das, was wir auch sehr stark im Auge behalten müssen und das sich auch in den Veranlagungen niedergeschlagen hat, ist aber in dieser Form eigentlich sehr neu.
Sie haben mir jetzt ein wichtiges Stichwort gegeben, das Stichwort der Unsicherheit. Ich interpretiere es jetzt auch ein bisschen um auf das Stichwort der Emotion. Märkte werden von menschlichen Emotionen stark beeinflusst. Warum neigen wir dazu, einen Markt, den wir doch eigentlich als rational betrachten sollten, sollte ja ein rationales Geschäft sein, doch so emotional anzugehen?
Ja, also ich glaube, bis zu einem gewissen Grad liegt es in unserer Natur. Da gibt es alle möglichen Erklärungen und Studien dazu, wie wir uns verhalten. Übrigens ist das ziemlich egal, ob Sie jetzt ein Amateur unter Anführungszeichen oder ein Profi sind. Sie neigen zu den gleichen Verhaltensweisen. Das liegt in der Natur von uns Menschen. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist aber auch, dass natürlich Meldungen, die einen wichtigen oder weniger wichtigen Einfluss auf die Kapitalmärkte haben, sehr oft durch die Wiederholung und durch die Größe dieser Meldung, auch über die Medien oder andere Faktoren bekommen, natürlich auf uns einen Einfluss haben. Ne? Und das forciert manchmal Handlungen, auch wenn diese, sozusagen die Auslöser eigentlich nicht wirklich wichtig für Kapitalmärkte sind. Es gibt aber, und das ist sehr wichtig und spielt eine große Rolle, es gibt auch so Gewöhnungsfaktoren. Also ein gutes Beispiel, wenn Sie sich das letzte halbe Jahr anschauen, die ersten Meldungen, die Trump zu den Zöllen gemacht hat, oder die ersten Diskussionen, die es darum gegeben haben, haben eine sehr starke Auswirkung auf die Kapitalmärkte gehabt. In der Zwischenzeit passiert sehr, sehr wenig. Also eigentlich gibt es einen Gewöhnungsfaktor. Man geht davon aus, das wird sich schon irgendwie glätten oder da wird schon zu einer Normalität kommen. Wenn diese Erwartung durchbrochen wird, na dann werden wir wieder ein bisschen mehr Volatilität sehen. Aber grundsätzlich muss man sagen, auch an einen Trump gewöhnen sich Kapitalmärkte.
Wir haben uns jetzt den Markt angeschaut, sozusagen in der Theorie, in der Analyse. Auf gut österreichisch werden sich unsere Hörerinnen und Hörer jetzt vielleicht fragen, und was mache ich jetzt damit? Gehen wir also dazu, wie legt man jetzt im Moment sein Geld richtig an? Und ich nehme jetzt eher den Spruch, aus Fehlern wird man klug. Was sind denn so typische Fehler, die Anleger jetzt gerne machen, auch aus dem Thema Emotion heraus?
Also grundsätzlich einmal sich erschrecken lassen durch Nachrichten. Ja. Also man muss die Dinge richtig einordnen und wenn man sie nicht selbst einordnen kann, muss man sich informieren. Da gibt es viele Möglichkeiten, da gibt es viele Medien, die gut informieren. Es gibt natürlich auch die Finanzinstitute, die das tun. Wir versuchen das auch. Also wir versuchen auch, wenn immer es ein Ereignis gibt, schreiben wir Blogs oder versuchen, diese Ereignisse einzuordnen, ja, damit eben genau diese Verunsicherung nicht gegeben ist. Das ist einmal der eine wichtige Faktor, wie man auf Ereignisse reagieren kann. Das andere ist, bevor ich eine Veranlagung angehe, und das ist meiner Meinung nach der absolut wichtigste Teil einer Veranlagung, ist, sich vorher genau zu überlegen, was will ich eigentlich damit erreichen. Ja. Technisch heißt das eigentlich sozusagen das eigene Veranlagungsprofil zu erfahren, also sozusagen das Risk-Return-Profil. Also wie viel Risiko bin ich bereit zu nehmen? Wie sehr geht es mir eigentlich nur darum, mein Kapital zu erhalten oder abzusichern? Wie sehr geht es mir darum, dass ich möglicherweise zusätzliches Geld verdiene? Und je nachdem muss dann mein Portfolio ausschauen. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber das ist etwas, was man über Gespräche und wo man sich auch ein bisschen Zeit nehmen sollte. Entweder mit Veranlagungsspezialisten oder wie gesagt, teilweise auch im Freundeskreis, wenn man gut Informierte hat oder auch schon Erfahrungsschätze hat. Das sollte man sich Zeit nehmen, sollte langsam zu diesen Entscheidungen kommen und dann ein Portfolio aufbauen. Und dann ist es wichtig, dass man nicht bei jeder Kleinigkeit dieses Portfolio wieder in Frage stellt. Portfolien setzt man einmal strategisch auf und strategisch heißt schon, ich wälze das nicht beim ersten Ereignis gleich wieder um, sondern das ist etwas, was man dann arbeiten und wirken lassen muss. Ja. Natürlich wird man es immer wieder anpassen, aber das sollte ein sehr überlegter Schritt sein. Wenn man ein Portfolio sinnvoll und langfristig aufgestellt hat, dann gibt es in der Regel auch keinen Bedarf, kurzfristig rasante Maßnahmen zu setzen.
Gibt es bestimmte sichere Häfen? Gibt es bestimmte Anlageformen? Gibt es bestimmte Investitionsgüter, die sich historisch oder langfristig bewährt haben und oder bei denen man heute sagen kann, damit bist du auf der sicheren Seite?
Ja, also ich würde sagen, es gibt keine Veranlagungen, die immer sozusagen die sicheren Veranlagungen sind, aber man kann es zumindest für die nächsten Jahre immer sehen. Also gegenwärtig würde ich sagen, sind zum Beispiel europäische Staatsanleihen guter Bonität, also reden wir von Deutschland bis zu Frankreich, ja, wo ich sage, da habe ich ein gutes Gefühl, da habe ich eine sehr stabile Veranlagung. mit dem werde ich nicht reich werden, ja, aber da habe ich eine bestimmte Rendite, die ich in etwa abschätzen kann. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass die Zinsen längerfristig sinken werden. Das sollte das auch etwas unterstützen. Also von daher, solche Dinge gibt es. Ja. Wir haben auch lange Phasen gehabt, wo die Zinsen so niedrig waren, dass europäische Staatsanleihen nicht als solches gegolten haben. Da muss ich mir was anderes suchen. Damals war Gold zum Beispiel ein guter Faktor. Momentan ist Gold schon ein bisschen teuer. Aber natürlich, das ist für viele auch eine Möglichkeit zu diversifizieren. Diversifizierung ist überhaupt der wichtigste Aspekt einer Veranlagung. Also der wichtigste Risikoaspekt einer Veranlagung. Das heißt, es auf verschiedene Anlagen meine Gelder zu verteilen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Aber das führt letztlich immer dazu, dass ich das Risiko, dass eine einzelne Veranlagung nicht das bringt, was ich mir erwarte, dass ich dieses Risiko minimiere, indem ich es eben auf viele Stützen verteile. Sichere Häfen, würde ich sagen, zurzeit vor allem europäische Staatsanleihen.
Wann steige ich ein in den Markt? Also ich habe mich entschlossen, ich möchte mein Geld veranlagen, ich habe mein Risikoprofil für mich gefunden, ich habe meine Anlegerpersönlichkeit, sage ich jetzt einmal, gefunden. Woher weiß ich, wann der richtige Zeitpunkt ist, einzusteigen?
Ich befürchte, das werden Sie nicht wissen, das wissen Sie erst nachher. Und das wissen auch in Wirklichkeit Profis nicht. Also die haben ein besseres Gefühl dafür, für Momentum, man nennt das Momentum, also für den Zeitpunkt, zu dem man wahrscheinlich eine bessere Chance hat, in der jeweiligen Asset-Klasse zu realisieren. Aber da es eher grundsätzlich um ein Portfolio geht und nicht um eine Einzelveranlagung, spielt das eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Natürlich werde ich in sehr krisenhaften Zeiten nicht in risikobehaftete Anlagen jetzt einsteigen. Das werde ich einmal die Situation ein bisschen abwarten. Aber grundsätzlich so der ideale Zeitpunkt ist schwer abzuschätzen. Es ist eher eine Frage dessen, wie ich einsteige. Ja? Also sehr oft ist eine sehr beliebte Methode, ist nicht mit einem Schritt alles zu investieren, sondern über einen Zeitraum zu investieren. Ja? Die Banken, Sparkassen bieten zum Beispiel sehr oft Kapitalpläne, also nicht nur die, sondern auch auf andere Veranlagungsmöglichkeiten, bieten Kapitalpläne ein. Das heißt, ich zahle jedes Monat oder jedes Quartal einen bestimmten Betrag ein. Das ist auch eine Form der Diversifizierung, mein Geld nicht alles auf einmal zu einem Zeitpunkt zu veranlagen, sondern über eine längere Strecke. Ja, man kann das auf dreimal machen oder man kann das laufend machen. Es gibt nicht wenige, die sozusagen eine monatliche Einzahlung tätigen, ein kleiner Betrag, und über den ich meistens auch ein bisschen besser steuern kann, über den ich dann mein Portfolio aufbaue. Also der einzige, der alleinige richtige Zeitpunkt, das wird kaum zu erfassen sein.
In den letzten Jahren war auch im Anlagebereich das Thema Nachhaltigkeit ein großes Thema. Stichwort EU Green Deal. In der derzeitigen Situation, wo wir von Aufrüsten sprechen, wo ein amerikanischer Präsident von Drill, Baby Drill spricht, hat die Nachhaltigkeit als Anlageform oder als Investitionsgut sozusagen ihr Momentum verloren?
Sie hatte es verloren, das ist richtig, und hat gegenüber bestimmten anderen Veranlagungen eingebüßt. Aber man muss auch ein bisschen bei der Nachhaltigkeit unterscheiden, wovon spreche ich ganz genau. Also da drinnen gibt es große Unterschiede, also innerhalb des Bereichs der nachhaltigen Veranlagungen. Langfristig glaube ich das aber nicht. Und ich glaube auch, dass die Zeit für die nachhaltigen Veranlagungen auch jetzt deutlich besser ist, als sie vor einem oder zwei Jahren war. Da gibt es einen ganz einfachen Faktor. Bei all diesen Veranlagungen gibt es auch bestimmte Möglichkeiten, sich den Preis einer Veranlagung zu überlegen, damit man Vergleichsmöglichkeiten hat. Ja. Und momentan sind die nachhaltigen Veranlagungen in der Regel relativ günstig. Wenn ich die jetzt zum Beispiel mit Waffenproduzenten und Ähnlichen, die jetzt im letzten Jahr groß im Kommen waren, vergleiche, dann sind die Waffenproduzenten sehr, sehr teuer. Grüne Veranlagungen, je grüner, desto günstiger zurzeit. Also von daher gibt es da großes Potenzial des Aufholens. Und außerdem muss man sagen, langfristig ist dieses Thema ja nicht verloren gegangen. Ich hoffe, dass langfristig das Thema der Kriege wieder in den Hintergrund tritt. Das hoffen wir, glaube ich, alle. Aber umgekehrt, das Thema der grünen Investitionen, das bleibt uns erhalten.
Das bringt mich zur nächsten Frage, auch ein Punkt: langfristig versus kurzfristige Anlagen. Mhm. Wie weit kann man in der derzeitigen Lage vernünftigerweise vorausschauend anlegen und planen?
Ja, das ist eine gute Frage. Wichtig ist, dass Sie sich über Ihr Risiko bewusst sind. Sie müssen wissen, was wollen Sie eigentlich erzielen. Wenn Sie jetzt sehr spekulativ unterwegs sind, und wir reden hier aber nicht über Spekulation, dann geht es eher darum, welches Asset wählen Sie aus, und das können Sie dann auch ganz kurz halten, wenn sich halt Ihr Spekulationsziel, wenn Sie das erreicht haben. Aber wir reden hier über Veranlagung, und bei Veranlagung haben wir grundsätzlich einen etwas längeren Horizont. Ein kurzer Veranlagungshorizont sind einige Jahre. Ja? Und da muss man sich dann überlegen, wie volatil sind jeweils die Assets, die ich kaufe. Das heißt, Volatilität ist gleichzeitig, also Volatilität, Schwankung, ist gleichzeitig ein Begriff für Risiko. Ja? Das heißt, je größer die Volatilität, je größer die Schwankungen, desto höher das Risiko. Und das bedingt, dass ich, wenn ich einen kürzeren Veranlagungshorizont habe, ich lieber Assets nehme, die weniger schwanken, weil ich besser einschätzen kann, wie dann in 2 Jahren der Return ist, der Ertrag ist. Wenn sie hoch schwanken, ist es viel schwieriger, das einzuschätzen. Umgekehrt gehe ich davon aus, dass Papiere, in der Regel sind es jetzt Aktien vis-à-vis Anleihen, aufgrund der höheren Schwankungen und aufgrund der höheren Volatilität auch über die längere Frist auch besser performen werden. Aber da sprechen wir dann von der längeren Frist, also von vielen Jahren.
Zum Abschluss, nach allem, was wir jetzt gehört haben, das war ja auch eigentlich nur ein kurzer Auszug aus einem komplexen Geschäft. Welche Bedeutung hat auch für den informierten, den interessierten, kompetenten Anleger eine professionelle Beratung, gerade in Zeiten wie diesen?
Also ich kann es vielleicht von der anderen Seite sagen. Wir arbeiten ja auch mit institutionellen Anlegern, also mit Pensionsfonds, mit Versicherungen und so weiter zusammen. Also das sind durchaus Veranlagungsprofis. Ja. Und mit diesen Veranlagungsprofis sozusagen auf der Kundenseite setzen wir uns sehr lange zusammen und versuchen, deren Veranlagungsziele zu arbeiten. Es würde mich sehr wundern, wenn ich als Privatkunde, der nicht so viel mit Veranlagung zu tun hat, dieses Informationsbedürfnis nicht habe. Da gibt es viele Fragen, die man sich vielleicht gar nicht stellt, die sich erst im Gespräch ergeben. Und wie gesagt, das Wichtigste ist das Aufsetzen eines Portfolios und da sollte man sich gut auskennen. Daher, ich halte es für wirklich eminent wichtig, dass man am Anfang eines Portfolios sich mit jemandem zusammensetzt, der sich auskennt, der einem helfen kann, nicht nur bei technischen Fragen, sondern natürlich auch bei den Marktfragen.
Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben aus diesem kurzen Auszug, aus diesem kurzen Einblick in das Anlegergeschäft ein paar Lehren ziehen können. Und wenn es nur ist, melde dich bei einem Profi, wenn du dich nicht auskennst. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Gespräch, Herr Bettner, und ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
Wiederschauen. Vielen Dank.